Bandologie. Wie man als Musiker seine Band zum Erfolg führt. So funktioniert Bandologie. Dieses Hörbuch richtet sich an Musiker, die in einer Band spielen oder eine Band gründen wollen. Die hier gesammelten Informationen zielen darauf ab, die Ergebnisse der Band zu verbessern. Das kann sowohl finanziellen als auch künstlerischen Erfolg bedeuten. Durch mein ständiges Interesse für Musik und für Bands habe ich in meinem bisherigen Leben die Vorgehensweisen vieler erfolgreicher Musiker kennengelernt. Aus der Betrachtung vieler einzelner Geschichten lassen sich gewisse Dinge ableiten, die für jede erfolgreiche Band zutreffen. Diese Erkenntnisse sind in diesem Hörbuch dargelegt. Selbstverständlich ist jeder Erfolg seine eigene Geschichte. Jeder Mensch bringt seine persönlichen Erfahrungen, Wünsche, Ziele und Ausdrucksweisen mit. Alle Menschen sind unterschiedlich, daher ist natürlich auch jede Band unterschiedlich. Es gibt also auch jede Erfolgsgeschichte nur einmal. Das ist auch gut so und soll auch so bleiben. Es soll selbstverständlich nicht jede Band nach Schema X arbeiten und schon gar nicht nach einem inhaltlichen Schema, wenn es um Musik und Texte geht. Das würde glücklicherweise nicht funktionieren. Musik und Texte müssen natürlich weiterhin völlig individuell und persönlich sein. Dieses Buch kann euch und eurer Band wirklich helfen. Und zwar genau dann, wenn ihr die hier beschriebenen Methoden in die Tat umsetzt. Obwohl Bandologie eine Reihe von ausgewählten Geschichten und Beispielen aus der Praxis enthält, die teilweise sehr amüsant sind, handelt es sich genau genommen nicht um ein Hörbuch im Sinne von Entertainment, sondern um ein Lehrbuch, also um einen Leitfaden für eure Praxis. Wie ihr wahrscheinlich bereits festgestellt habt, bin ich weder ein weltweit erfolgreicher Rockstar, noch hatte eine meiner bisherigen Bands überdimensionalen Erfolg, obwohl die Bands jeweils wirklich gut waren. Heute weiß ich, woran es liegt. Und ich wünschte, ich hätte bereits einige Jahre früher gewusst, worauf es bei einer erfolgreichen Band ankommt. Genau das, was ich mir für mich gewünscht hätte, wünsche ich nun euch. Macht eure Band so erfolgreich, wie meine bisherigen Bands hätten werden können, wenn ich schon früher das richtige Wissen und die richtigen Einstellungen gehabt hätte. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr es in Ordnung findet, wenn ich so wenig Fachbegriffe wie nötig verwende? Sehr gut, denn dadurch könnt ihr dieses Hörbuch schnell und einfach hören. Die für euch wichtigen Dinge könnt ihr euch merken oder am besten schon beim ersten Hördurchgang nebenbei in Stichworten aufschreiben. Übrigens ist das Notieren einer Sache der erste Schritt von der Theorie in die Praxis. Ich darf wohl annehmen, ihr möchtet den Erfolg durchaus praktisch haben. Gut, dann kann's ja losgehen. Grundlegende Fragen des erfolgsuchenden Musikers. Was ist ein Rockstar und wie wird man einer? So ist es richtig. Die wichtigste Frage zuerst. Wie wird man eigentlich ein Rockstar? Das ist in der Theorie ganz einfach. Man macht einfach immer Musik, die eine bestimmte große Zuhörerschaft dauerhaft so sehr begeistert, dass sie regelmäßig Geld dafür ausgeben, diese Musik zu hören bzw. die Band live zu sehen. Spätestens, wenn man die zahlenden Zuhörermassen auf seiner Seite hat, springen auch die Medien und die Plattenfirmen auf den Zug auf, machen die Musik und die damit verbundenen Personen noch bekannter, das Publikum vergrößert sich ständig, Medienberichte werden häufiger, die Reichweiten werden höher und schon ist man weltweit bekannt. Soweit die Theorie. Allerdings treten auf dem Weg bis zum Ziel zwei Fragen auf. Frage 1. Was ist wichtig, um ein Publikum dauerhaft zu begeistern? Frage 2. Wie verbreitet man diese Musik maximal? Und genau um diese beiden Fragen kümmern wir uns sofort, nachdem wir noch einige Grundlagen geklärt haben, einverstanden? Zudem würde ich gerne noch die aktuelle Situation für Bands in einen geschichtlichen Zusammenhang stellen. Denn wer die Geschichte der Musikindustrie kennt, der kann auch seine eigene Zukunft besser abschätzen. Wer es gar nicht abwarten kann, einfach vorspulen. Im Kapitel Die 5 Erfolgsfaktoren einer Band wird umfangreich erläutert, was eine erfolgreiche Band grundlegend von einer erfolglosen Band unterscheidet. Wie viel Geld kann man mit Musik verdienen? Mit Musik lässt sich nach wie vor relativ viel Geld verdienen. Nun, was bedeutet das konkret? Solltet ihr es darauf anlegen, in die Top-Listen der finanziell reichsten Menschen der Welt zu gelangen, dann vergesst Musik. Unter den Top 100 der reichsten Menschen des Planeten befindet sich niemand, der hauptberuflich Musik macht. Nein, auch Paul McCartney, der reichste Musiker der Welt, mit seinen geschätzten 1,14 Milliarden Euro und Madonna mit ihren geschätzten 427 Millionen Euro, stehen finanziell vergleichsweise schlank da. Zumindest im direkten Vergleich mit dem derzeit reichsten Mann der Welt, Warren Buffett, mit seinen 40,2 Milliarden Euro. Auch der zweitreichste, Carlos Slim Helü, mit 38,9 Milliarden Euro und der drittreichste, Bill Gates, mit seinen 37,6 Milliarden Euro, haben jeweils mehr als 30 Mal mehr Geld als Paul McCartney. Stand ist der 3. Mai 2008. Wenn man das so betrachtet, ist auf den ersten Blick völlig unverständlich, weshalb sich ein gewisser Sean Combs, also P. Diddy, mit seinen 249 Millionen Euro aufführt, als sei er der König der Welt. Schon aus diesen Zahlen sind zwei wesentliche Dinge zu erkennen, die auch für die Betrachtung niedrigerer Vermögens- und Einkunftssummen gelten. Erstens: Bekanntheit bedeutet nicht finanziellen Reichtum und schon gar nicht Sicherheit und ebenfalls nicht Glück. Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Jesus, einer der bekanntesten Menschen der Welt, war bettelarm und wurde dann auch noch ans Kreuz genagelt. Michael Jackson ist ebenfalls weltberühmt, war mal extrem reich, ist aktuell finanziell nahe dem Nullpunkt und sicherlich momentan nicht sonderlich glücklich. Zweitens: Musiker sind im Vergleich mit dem Rest der Welt finanziell nicht reicher als andere Leute. Das vergessen viele Musiker in ihrer Musikertraumwelt gerne mal. Nun gut, trotzdem gibt es Musiker und Bands, die gutes Geld verdienen und sich dabei künstlerisch frei entfalten können und konnten. Was letztendlich immer zählt, ist, dass man sich seine Wünsche erfüllen kann. Und wenn das nur eine Villa in Los Angeles, ein Pool und ein Ferrari sind, dann kommt man schon mit einstelligen Millionenbeträgen weiter. Ja, think big, also zu Deutsch, denke groß. Weiterführende sehr interessante Informationen zum Thema Geld gibt es übrigens als kostenloses MP3 hier. Im Buch ist da jetzt ein Link angegeben. Ich lese euch die Domain vor und von dort aus findet ihr dann schon den richtigen Podcast. Es handelt sich um die Webseite von Dr. Hans-Peter Zimmermann aus der Schweiz und die Webseite lautet www.hpz.com. Dort findet ihr einen Podcast. Ich glaube, es ist die Nummer 3, die vom Thema Geld handelt. Und dort findet ihr auch ein kostenloses E-Book, was ihr euch runterladen könnt. Das heißt, Geld ist schön. Das gibt es auch als Hörbuch da, kann man sich auch runterladen, ebenfalls kostenlos. Kann man sich mal anhören und durchlesen, ist sehr interessant. Bandologie ist ein aufrichtiges Buch. Ich motiviere euch gerne, aber ich verrate euch auch die Kehrseite der Medaille. Als Musiker richtig viel Geld zu verdienen, gelingt nur den wenigsten Leuten. Häufig liegt das an mangelnder Motivation. Das bedeutet, es fehlt ein Motiv, ein klares Ziel. Bei der Erarbeitung eines solchen Ziels kann euch dieses Buch sehr helfen. Der zweite Fall, auch häufig, sind mangelnde Fähigkeiten. Das ist immer verbunden mit zu wenig oder zu kurzweiligem Interesse für Musik. Oder zu viel Interesse für andere Dinge im Leben, was aufs Gleiche hinauskommt. Wenn ihr dieses Hörbuch bis zum Ende durchhört, gehört ihr mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zu diesen Leuten. Sehr gut. Jetzt kommen die tragischen, wenn auch seltenen Fälle. Es gibt einige Musiker, die sind hervorragend auf ihrem Gebiet und verdienen trotzdem kein Geld damit. Nun, woran liegt das dann? Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens: Ein Musiker oder eine Band sind technisch jeweils wirklich hervorragend, allerdings kann oder will er bzw. wollen sie nicht die passenden Inhalte liefern, mit denen sich ein großes Publikum begeistern lassen würde. Das ist tragisch, aber nicht zu ändern. Da hilft auch das beste Marketing der Welt nicht. Wenn ihr zu dieser Gruppe Musiker gehört und ihr bereits sicher seid, dass sich eure Musik aufgrund der Stilistik niemand oder nur eine Handvoll Leute kaufen werden, legt dieses Hörbuch zur Seite oder schickt es mir zurück. Ich erstatte euch den Kaufpreis, denn es wird euch nicht helfen können. Es gibt im Musikbereich schlichtweg einen Teil, in dem sich nur sehr wenig Geld bewegt und das wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit so bleiben. Dort sind dann andere Dinge wichtig, die man nun mal mit Geld nicht bezahlen kann. Wenn ihr weiterhin in diesem Bereich musikalisch arbeiten möchtet, bleibt dabei und denkt euch etwas anderes aus, wie ihr nebenbei Geld verdienen könnt. Zweitens. Ein Musiker oder eine Band sind ohne Zweifel jeweils hervorragend, liefern großartige Musik mit gutem oder sehr gutem Verkaufspotenzial und schaffen es nicht, etwas daraus zu machen. Sie möchten allerdings unbedingt etwas erreichen und sind überzeugt, ihre Musik dauerhaft gut verkaufen zu können. Wunderbar, ihr seid genau die Richtigen für dieses Buch. Hört es euch bis zum Ende an, setzt die Tipps um und euer Erfolg wird sich drastisch steigern. Solltet ihr Probleme in eurer Band feststellen, die in diesem Buch angerissen werden, löst diese Probleme entweder mit Hilfe meiner Tipps oder, wenn die Probleme etwas schwieriger und individueller sind, mit der persönlichen Unterstützung eines guten Bandcoaches. Sobald ihr ein Publikum immer wieder begeistern könnt, werden das Geld und ein größer werdendes Publikum nach einiger Zeit folgen. Vorausgesetzt, ihr kümmert euch darum, dass ihr für eure Arbeit anständig bezahlt werdet. Soll ich Berufsmusiker werden? Die Antwort ist ja. Wenn du mit deiner Band etwas erreichen möchtest, hänge dich in die Musik so intensiv rein, dass du zügig professionelle Arbeit als Musiker ablieferst. Nur ein Fehler sollte dir dabei nicht unterlaufen. Sei dir nicht zu sicher, dass du mit Musik nur aufgrund guter Leistungen an deinem Instrument Geld verdienen kannst. Die Karriere eines Musikers, außerhalb der Klassik, hängt von wesentlich mehr Faktoren ab als von guten Musikkenntnissen. Als angehender Musiker brauchst du immer einen zusätzlichen Plan außerhalb deiner Instrumentenkenntnisse. Und entgegen der Meinung einiger Musikfreaks und Möchtegern-Virtuosen ist es möglich, auch in jungen Jahren mehrere Dinge zeitgleich erfolgreich anzugehen. Es ist möglich, als Musiker professionell zu sein und zudem noch andere erfolgreiche Dinge zu schaffen. Nur ein Beispiel. Gene Simmons, der Bassist und kaufmännische Leiter der weltweit erfolgreichen Rockband Kiss, richtig, dieser Typ mit der langen Zunge, schloss, während er die Band Kiss aufbaute und sehr häufig probte, ein Universitätsstudium als Lehrer ab. Und er unterrichtete vor seiner Karriere eine Schulklasse. Wie man seine eigene Zukunft besser bestimmen kann. Die Geschichte der Musikindustrie. Einführung. Ein Plattenvertrag war für eine semiprofessionelle Band in den 60er, 70er, 80er und auch in den 90er Jahren das erste und zunächst wichtigste Ziel. Mit zunehmender Verbreitung des Internets, zeitgleich sinkenden Preisen für Personalcomputer, sinkenden Preisen für professionelle Musiksoftware und Aufnahmetechnik, wiederum gemeinsam mit einem zeitgleich stark gesunkenen Musikmarkt, hat sich die Situation zwischen Musikern und Plattenfirmen verändert. Ihr erratet es bereits, die Position der Plattenfirmen ist geschwächt worden. Und die Erwartungen an die Selbstständigkeit einer Band sind höher geworden. Wir klären jetzt erstmal, wie es dazu kam und dann, wie es weitergehen muss. Einverstanden? Um die eigene Zukunft besser abschätzen zu können, ist es auch im Musikbereich sinnvoll, die Vergangenheit zu kennen. Als Musiker müsst ihr nicht jedes Detail wissen. Ein grober Abriss genügt, um einen guten Eindruck zu erhalten. Ich beleuchte dazu als Beispiel die Jahre 1956 bis 1984 im Schnelldurchlauf. Die Zeit der Tonaufzeichnung von circa 1589 bis 1900 erspare ich euch, weil es hier im Wesentlichen um eine technische Entwicklung ging. Was euch als Band bei einem Plattenvertrag interessiert, ist die Massenwirkung. Die Situation war folgende. Das Musikgeschäft vor dem Rock'n'Roll. Vor 1956 sah die Musikindustrie wesentlich anders aus als heute. Es gab selbstverständlich bereits Tonträgerveröffentlichungen, zunächst hergestellt aus dem Material Shellac, später aus Vinyl, die berühmte Schallplatte. Die bevorzugten Musikrichtungen waren neben Klassik unter anderem Folk, Blues, Jazz, Swing, Chanson, Western und Country. Auch Sprachaufzeichnungen, beispielsweise gesprochene Bibelverse, waren teilweise sehr erfolgreich und brachten gutes Geld ein. Die Verbreitung von Musik fand im Wesentlichen über das Radio und über Live-Musik statt. Der Besitz eines Grammophons oder später eines Plattenspielers war zu dieser Zeit nicht selbstverständlich. Der Beginn der traditionellen Musikindustrie. Am 5. Juli 1954 spielte der Gitarrist Winfield, genannt Scotty Moore, bei einer Jam-Session in den Sun Studios das Gitarrenriff eines Rhythm-and-Blues-Songs auffällig akzentuiert, was den damals 21-jährigen, begeisterten und technisch sehr guten Sänger Elvis Aaron Presley offenbar ansprach. Presley begann, den Text des Stückes passend zur veränderten Akzentuierung zu singen. Übrigens so ähnlich, wie er das zuvor bei einigen anderen Rhythm and Blues Musikern, wie beispielsweise B.B. King, Arthur Crudup, Howlin' Wolf, Rufus Thomas und einigen anderen Helden seiner Jugend gehört hatte. Dabei kreierte er einen eigenen, für viele Zuhörer zu dieser Zeit völlig neuen, Sound. Den Elvis Sound. Im Laufe des Jahres 1956 trat Elvis mehrmals im Fernsehen auf. Unter anderem am 9. September 1956 bei der Ed Sullivan Show, die an diesem Abend 60 Millionen Menschen sahen. Zu dieser Zeit war übrigens das Medium Fernsehen ungewöhnlich. Und dort, auf diesem relativ neuen Medium, sahen die Menschen diese Musikdarbietung eines Sängers, der anders aussah, sich anders bewegte und der anders sang als die bisherigen Sänger. Zusammenfassend und abstrahiert kann man sagen, Innovation, hohe Qualität und Massenwirkung, das brachte schon damals den durchschlagenden Erfolg. Dazu später mehr. Die Entwicklung der traditionellen Musikindustrie. Ab diesem Zeitpunkt, 1956, schnellten die Verkäufe von Tonträgern und Abspielgeräten schlagartig in neue Dimensionen. Große Massen von Menschen fühlten sich inspiriert von diesem neuen Sound und insbesondere von dem damit vermittelten Lebensgefühl. Die Jugendlichen begannen diese neue Musik als Ausdruck ihres Lebensgefühls zu benutzen. Musik rückte plötzlich in eine gesellschaftlich relevantere Funktion als jemals zuvor. Sie symbolisierte neue Lebensgewohnheiten, neue Werte und ein bisher nie dagewesenes Lebensgefühl. Die jungen Leute hatten durch den Rock'n'Roll eine Stimme gefunden, die lauter und mächtiger zu ihren Eltern sprach, als sie es selbst je hätten erfüllen können. Der Traum eines jeden Teenagers wäre zu dieser Zeit wohl gewesen, eine ganze Rock'n'Roll-Band persönlich im Zimmer zu haben, um den Eltern, Nachbarn und Verwandten in maximaler Überzeugungskraft das neue Lebensgefühl um die Ohren zu schmettern. Ja, und wie es der Zufall wollte, genau zu dieser Zeit, zu Beginn der 60er Jahre, kam die Stereotechnik auf. Eine damals neue, hochwertige Klangqualität, die den räumlichen Eindruck vermittelte, fast als wäre die Band wirklich im Raum. Wahnsinn. Parallel dazu wollten immer mehr junge Leute selbst Musik machen und gründeten neue, teilweise sehr innovative und sehr erfolgreiche Musikgruppen. Das alles zusammen wirkte sich auf die Entwicklung der Musikindustrie in etwa so aus wie Benzin, das in ein gut brennendes Feuer gegossen wird. Es folgten neben vielen anderen, die Beatles, die Rolling Stones und das Geschäft mit der Musik explodierte förmlich. Auch die darauf folgenden Bands, inklusive neuer Stilistiken und neuer Aspekte in der Vermarktung, entwickelten sich kontinuierlich weiter. Wir gehen hier in wirklich schnellen Schritten voran. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch die Erfindung der Kassette, die Musikfans ab 1963 eine preisgünstigere Variante des Musikhörens ermöglichte. Und natürlich war da noch der Walkman von Sony, der ab Juli 1979 Musik auf Kassetten erstmals zum Mitnehmen für unterwegs bot. Nach unzähligen großartigen Musikkünstlern, die bis dahin bereits Geschichte geschrieben hatten, ging am 1. August 1981 der erste Musikfernsehsender, MTV, also Music Television, auf Sendung. Jetzt hatten Musikfans auch im Fernsehen eine Heimat. Musik konnte sich abermals flächendeckender, schneller und weiter verbreiten als jemals zuvor. Nur ein Jahr später, am 17. August 1982, wurde in Langenhagen bei Hannover die erste industrielle Serienproduktion einer CD begonnen. Dort wurde das Album ABBA – The Visitors hergestellt. Dann 1984 die Erfindung des tragbaren CD-Players. In den folgenden zwei Jahrzehnten folgten neue Musikformate und Verbreitungswege. Ab hier dürften alle Musiker im Bilde sein. MP3-Player, Internet und so weiter. Aber Moment! Wie ging es von 1954 bis in die 90er Jahre eigentlich den Musikern und Bands? Ein wesentlicher Faktor zwischen 1956 und den 90er Jahren war, dass Musiker große Hürden überwinden mussten, um überhaupt professionell Musik machen zu können. Insbesondere wenn ein Musiker eine Aufnahme seiner Musik haben wollte oder sogar diese verbreiten wollte, brauchte er sehr viel Geld. Bereits die Miete für ein professionelles Tonstudio inklusive Tonmeister für wenige Tage war für Privatpersonen mit durchschnittlichem Einkommen schwer finanzierbar. Solokünstler hätten, um eine professionelle Tonaufnahme in dieser Zeit zu erstellen, zudem noch eine Background-Band aus bezahlten Musikern anheuern müssen. Die Möglichkeit, aus privater Tasche Tonträger in Massen herstellen zu lassen, war nahezu undenkbar für jede Band mit normalem oder geringem Einkommen. Diese Tonträger dann mittels Werbung zu verbreiten und zu verkaufen, war ohne wirklich dicken Geldbeutel schlicht unmöglich. Bandologie in Kürze. Wer als Musiker vor den 90er Jahren professionelle Tonaufnahmen herstellen und womöglich auch noch verbreiten wollte, war üblicherweise angewiesen auf die Zusammenarbeit mit einer Firma, die genügend Geld dafür investierte. Die Musikindustrie heute. Musik ist momentan verbreiteter als jemals in der Geschichte zuvor. Tendenz noch immer steigend. Überall laufen Kids mit MP3-Playern oder entsprechend ausgerüsteten Handys herum. Etwas ältere Musikfans oder Businessleute gönnen sich zu ihrem hochwertigen Computer einen iPod. Millionen von Musikfans tummeln sich im Internet, haben Profile bei MySpace und fühlen sich gut, wenn sie als Supporter für eine coole, semi-professionelle Band mithelfen dürfen. Die räumlichen Wege, die man noch vor wenigen Jahren mit viel Werbebudget überwinden musste, um überhaupt jemanden seine Musik zu präsentieren, sind in großen Teilen der Musikverbreitung einfach verschwunden. Wer jetzt nicht verstanden hat, welche großartigen Möglichkeiten sich im Jahr 2008 für alle Musiker bieten, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Heutzutage kann ein Musiker für einen geringen Geldbetrag eine professionelle Demoaufnahme selbst erstellen. Vorausgesetzt natürlich, er hat die richtige Motivation, das richtige Wissen und hochwertige musikalische Fähigkeiten. Zum Betrag von Internetgebühren und Stromkosten in Höhe weniger Euro kann er dann diese Aufnahme zusammen mit allen relevanten Informationen weltweit an alle dafür passenden Musiklabels versenden. Vorausgesetzt wieder, er hat das passende Wissen, beispielsweise aus Bandologie, und investiert in diese Tätigkeit viel Zeit und Leidenschaft. Und es geht noch weiter. Der hier deutlich gemachte Trend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen. Daher gewinnt dieses Kapitel höchstwahrscheinlich in den folgenden Jahren sogar noch an Relevanz. Bandologie in Kürze. Das Erstellen und Vermarkten von professioneller Musik ist nicht länger einer finanziellen Elite vorenthalten. Jeder, der sich die richtigen Fähigkeiten aneignet oder von jemand anderem lernt, kann mit einem sehr geringen Budget, gemessen an der Zeit vor 1990, professionelle Musik aufnehmen und sich selbst am Musikmarkt positionieren. Das stimmt in dieser Deutlichkeit. Allerdings gibt es natürlich mindestens eine Besonderheit, die ich gerne sofort näher erläutere. Es gibt heute wirklich viel Konkurrenz auf dem Musikmarkt. Viele Leute können es sich leisten, semi-professionell Musik zu machen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen 99% aller Leute, die irgendwie Musik machen und, wenn es mal klappt, gerne Erfolg hätten, und dem 1%, die sich sagen, das ist es, was ich möchte, ich träume, ich plane, ich arbeite, ich belohne mich für die Ziele, die ich schon erreicht habe. Ich erfülle mir meine Träume, ich mache sie wahr. Viele Musiker glauben, dass sie diese Vorstellung haben. Und viele haben vielleicht auch den Traum, aber sie planen nicht die Umsetzung. Oder sie planen, aber setzen dann die Aufgaben nicht um, die nötig sind, um ihre Ziele zu erreichen. Oder sie setzen zwar viel um, aber haben vorher viel zu wenig intensiv geträumt, eine zu schwache Vision. Oder sie verfangen sich in Ausreden. Siehe auch Ausreden von Musikern, kommt noch später das Kapitel. Nur die wenigsten schaffen es, ihre Träume wahrzumachen. Und hier ist ein kleiner Tipp. Ihr könnt dazugehören. Hört euch dieses Hörbuch zu Ende an. Dafür braucht ihr maximal 5 Tage, auch mit Unterbrechungen. Dann nehmt euch einen Zettel, schreibt eure Ziele auf und setzt die Ratschläge aus Bandologie um. Es wird klappen. Eure Band wird wesentlich erfolgreicher. Im Folgenden ein paar Beispiele, wie günstig man im Jahr 2008 professionelle Demos produzieren kann. Beispiel: Vergleichsweise kostengünstige Aufnahmemöglichkeiten von Musik im Jahr 2008. Musiksoftware und Sounds für professionelle Demoproduktionen gibt es häufig als Freeware, also kostenlos. Oder es gibt kostenlose Testversionen, mit denen man bereits sehr gut arbeiten kann. Im Folgenden einige Beispiele. Hier folgt jetzt eine ganze Liste von Links. Ich lese die Links einmal vor. Bitte entnehmt die genaue Schreibweise auch der Webseite www.bandologie.com. Hier gibt es einmal eine Software für Musikproduktionen, also ein Sequencer. www.reaper.fm, eine sehr gute und zeitlich unbefristete Testversion. Ich empfehle übrigens, das Ding auch zu kaufen. Ein kostenloser Sound-Editor, auch für Mastering verwendbar. www.vavosauro.com. Kostenlose Soundmodule und Samples. www.yonk.com/piano.html. Ein Klavier-VST-Plugin. www.yonk.com/bass.html. Ein E-Bass-VST-Plugin. www.xlnaudio.com/downloads. Dort gibt es ein Schlagzeug-Soundmodul inklusive Samples und Effekten. Das ist übrigens das Soundmodul Addictive Drums. Sehr geil. www.yellowtools.us/eine ganze Menge. Sampler inklusive 2 GB hochqualitativer Samples. Da sind also diverse Musikinstrumente drin, die man einzeln bearbeiten kann. Das Ding nennt sich übrigens Independence Free und ist auch sehr geil. www.ultimatesoundbank.com/demo. Ein Soundmodul inklusive Samples und Effekten. www.thebustydozen.com. Eine kostenlose Samples-CD zum Download. Ich glaube, man kann sie sich da auch per Post zuschicken lassen, wenn man möchte. Auch kostenlos. Zum Equipment. Für ca. 130 Euro gibt es eine neue, für professionelle Demoproduktionen taugliche Studio-Gitarre. Wenn man nett zu seinem Gitarrenverkäufer ist und gut verhandelt, mit Kabel. Da gibt es einen Link zu einem großen Musikkaufhaus. Ihr könnt das Ding natürlich irgendwo kaufen. Gibt es auch einige Modelle in dieser Preisklasse. Für ca. 320 Euro erhält man ein wirklich gut klingendes Kondensatormikrofon inklusive eben solchem Vorverstärker. Dort kann man übrigens auch eine Gitarre einstecken. Wieder Links zu einem Musikkaufhaus. Ihr findet Musikequipment ja überall im Internet. Wer noch keinen Computer besitzt, kann für ca. 800 Euro ein Modell kaufen, mit dem man professionelle Demoproduktionen machen kann. Fragt einen PC-Freak nach den neuesten Entwicklungen, beispielsweise in einem Computerforum. Übrigens habe ich mir gerade einen speziellen Computer gegönnt. Ich möchte ja keine Markennamen nennen, aber ihr wisst schon, so ein Ding, wo ein Stück abgebissenes Obst drauf abgebildet ist. Das ist eine echte Wohltat, nachdem ich mich vorher über 10 Jahre lang mit dem Betriebssystem dieser anderen, noch größeren Firma herumgeschlagen habe. Wer das Geld schon hat, kaufen. So ein Ding ist meiner Meinung nach wirklich spürbar besser als die anderen günstigeren Computer. Eine passende Soundkarte für professionelle Demoproduktionen kostet ca. 150 Euro. Das wieder ein Beispiel genannt, findet ihr auch überall im Internet oder die Links halt auf der Bandology-Webseite. Und für insgesamt unter 50 Euro ein Mikrofonkabel, wieder ein Link, ein Plopschutz, der sich beim Gebrauch nicht verstellt und jahrelang hält, wieder ein Link, und ein tauglicher Mikrofonständer, wieder ein Link. Jetzt fehlen natürlich noch ein paar Studio-Monitorboxen. So nennt man die Lautsprecher in einem Tonstudio. Für ca. 300 Euro erhaltet ihr genügende Qualität für ein Profi-Demo. In Klammern, ich habe mehr Geld ausgegeben, daher habe ich keine persönliche Empfehlung für euch in dieser Preisklasse. Ich weiß allerdings, dass es auch günstigere, taugliche Boxen gibt. Wer es preislich wirklich drauf anlegen will, kann auch anstelle der Studio-Monitore Studio-Kopfhörer für ca. 100 Euro kaufen. Das belastet allerdings auf Dauer die Ohren übermäßig stark. Kopfhörer zusätzlich zu einem paar Boxen, um Vergleich zu hören, sind wiederum sehr zu empfehlen. Allerdings nicht zwingend notwendig für ein professionelles Demo. Auch hier ist wieder ein Link angegeben. Plus ein kleines Mischpult oder ein Router für unter 50 Euro. Denn die eigentliche Tonmischung, den Mix sagt man auch, macht ihr natürlich im Computer über die Musikproduktionssoftware. Über den Sequencer, wie gerade genannt. Auch hier ist wieder ein Link angegeben. Ein Hinweis. Mit etwas mehr Geld kann man sogar professionelle Produktionen in einem gut ausgestatteten Homestudio machen. Es gibt diverse Profibands, die ihre exzellent gemachten Alben oder Teile davon zu Hause produzieren. Rammstein gehören beispielsweise dazu. Die Band macht den größten Teil ihrer Aufnahmen zu Hause. Vergleiche dazu auch das Buch von Tim Renner, Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm, über die Zukunft der Musik- und Medienindustrie auf Seite 271. Eine jeweils aktualisierte Version dieser Links findet ihr, wie gerade schon gesagt, im Internet auf www.bandology.com. Bandology in Kürze. Für ab ca. 2000 Euro ist es heute möglich, sich ein Tonstudio zu Hause aufzubauen, mit dem man professionelle Demo-Tapes produzieren kann. Das war früher zu diesem geringen Preis völlig unmöglich. Und seid froh, dass es nicht noch günstiger ist, denn sonst würde es noch mehr Konkurrenz auf dem semi-professionellen Musikmarkt geben, als es sowieso schon gibt. Ein Hinweis noch, ich empfehle tendenziell mehr Geld auszugeben. Insbesondere eine angenehm zu bedienende Software und hochwertige Effekte steigern sowohl den Spaß beim Produzieren als auch in der Regel die Qualität. Nichtsdestotrotz, wenn ihr ein professionelles Demo wollt, könnt ihr es mit dem besagten Equipment schaffen. Über Recording, Mixing und so weiter gibt es diverse Fachliteratur, Seminare und Workshops, wahrscheinlich mittlerweile auch Podcasts und Videoschulungen von Starproduzenten. Tipp: Ein sehr interessanter Hinweis für alle Songschreiber und Solokünstler, die keine feste Band haben. Oder auch für Bands, denen vielleicht bisher noch ein oder mehrere richtig gute Musiker fehlen und die trotzdem Aufnahmen machen wollen. Mindestens in den USA gibt es Firmen, die sogenannte Demo-Services anbieten. In Klammern, in Deutschland habe ich von sowas noch nicht gehört. Könnte sein, dass es das hier auch gibt. Das bedeutet, diese Firmen sind darauf spezialisiert, Studiomusiker zu buchen, um professionelle Demo-Produktionen zu machen. Eine solche Aufnahme ist erstaunlich günstig und kostet ungefähr $300 pro Song, inklusive aller Musiker und Mixdown, also Abmischung des Tons. Selbstverständlich muss man dabei nicht persönlich vor Ort sein. Man sendet den oder die Songs einfach per E-Mail zum Studio. Jetzt das Beste daran. Die dort spielenden Studiomusiker sind häufig solche, die sonst für Albumproduktionen von Profis gebucht werden. Also Top-Qualität. Der Grund, weshalb man dort solche Spitzenmusiker bekommen kann, häufig sind diese Leute Freiberufler und nutzen ihre Lehrzeiten an Tagen oder in Stunden, wenn gerade keine professionelle Produktion ansteht. Wer Songwriter ohne Band ist und sich für diesen Tipp näher interessiert, sollte sich unbedingt das Buch Six Steps to Songwriting Success von Jason Blum besorgen. Auch im Literaturverzeichnis bzw. auf der Webseite www.bandologie.com. Dort werden alle wichtigen Einzelheiten für die erfolgreiche Arbeit als Songwriter erklärt. Hauptsächlich bezogen auf den amerikanischen Markt, aber zu großen Teilen auch weltweit anwendbar. Die Musikindustrie 2008, Teil 2. Wie sehr man in Zukunft eine Plattenfirma braucht oder auch nicht. Das Jahr 2008 ist ein spannendes und eben solche Zeiten werden noch folgen. Hier ein aktuelles Beispiel aus 2007, was als Meilenstein in die Musikgeschichte eingehen wird. Beispiel: Die weltweit bekannte Band Radiohead veröffentlichten ihr Album In Rainbows lediglich über ihre Webseite und die Fans konnten wählen, ob sie etwas dafür bezahlen und wenn ja, wie viel. Warum machen Radiohead das? Wollen die plötzlich kein Geld mehr verdienen? Die Antwort: Sie werden mehr Geld verdienen als vorher. Als ich das hier schreibe und auch als ich das hier vorlese, gibt es noch keine Auswertung über den Erfolg dieser Aktion. Anmerkung zum Hörbuch: Vielleicht werden Radiohead das niemals offiziell auswerten. Doch es liegt auf der Hand. Es folgten zunächst weltweite Presseartikel, also Massenwirkung, über diese ungewöhnliche und innovative Aktion. Und zudem liefern Radiohead im Sinne ihrer Fans wirklich Top-Qualität. Näheres zu diesen Stichworten im nächsten Kapitel, die 5 Erfolgsfaktoren einer Band. Zu diesem Album wurde hauptsächlich diskutiert, wie viel die Fans im Durchschnitt freiwillig zahlen werden. Viel interessanter finde ich jedoch die folgenden Aspekte. Egal wie viel die Fans bezahlen, die Plattenfirma geht bei diesem Album leer aus. Das Geld kommt direkt zur Band. Und selbst für den Fall, dass dieses Album nicht so viel Geld einbringt, wird sich das nächste Album aufgrund des riesigen Presserummels besser verkaufen. Zudem werden durch diese Aktion die Besucherzahlen für Live-Konzerte von Radiohead in die Höhe gehen. Wie man es auch dreht und wendet, diese Aktion wird neben einem großartigen Imagegewinn auch positive finanzielle Auswirkungen für die Band haben. Die Band wird unterm Strich mehr Geld verdienen als zuvor. Und das völlig zu Recht, denn sie lieferten Innovation, Top-Qualität und erreichten eine hohe Massenwirkung. Dazu später mehr. Besonders interessant dabei ist Folgendes. Zitat: Weder bei der Aufnahme noch bei der Herstellung noch beim Vertrieb sei ein Musikkonzern involviert gewesen, schreibt die Taz vom 2.10.2007. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, was die umfangreiche Bewerbung eines neuen Albums von Radiohead normalerweise gekostet hätte. Das Geld hat die Band jetzt gespart und lieber durch eine ungewöhnliche Aktion die Presse als Werbung genutzt. Das kostet die Band nur den Versand einer Pressemeldung, also nahezu nichts, und hat einen wunderbaren weltweiten Effekt. Jetzt noch der psychologische Aspekt. Die Fans fühlen sich von ihrer Lieblingsband plötzlich geehrt und ernst genommen, denn sie dürfen selbst den Preis bestimmen, den sie für das neue Album zahlen. Plötzlich werden sie nicht mehr wie Verbrecher behandelt, wenn sie das Album kostenlos runterladen, sondern die Fans bekommen jetzt dieses gute Gefühl, wenn sie freiwillig für ihre Musik bezahlen. Später werde ich noch genauer darauf eingehen. Das steigert wieder den Selbstwert der Hörer. Sie sind es sich selbst wert, gutes Geld für gute Musik zu zahlen. Und das Ganze war auch noch sehr cool, stilvoll und einfach im Internet umgesetzt. Ein wahrer Traum. Übrigens in einer Zeit, wo mal wieder alle gesagt haben, jetzt könne man als Band wirklich keine neuen Ideen mehr haben. Beispiel: Solche Ideen kann man nicht nur als weltweit bekannte Band haben. Meine ehemalige Band und ich hatten mal wieder einen Auftritt im Jugendzentrum vor uns und bei den vergangenen Auftritten waren wenig Leute gekommen. Wir hatten schlechte Werbung gemacht. Doch dieses Mal hatten wir eine Idee. Ich hatte 2 Freistunden in der Schule und fuhr zum Gymnasium, das am nächsten zum Jugendzentrum lag, wo ich mir einen Termin mit dem Schulleiter besorgt hatte. Ich drückte ihm unser Demoband und eine Bandinfo in die Hand und bat ihn, dass wir am Freitagvormittag in seiner Pausenhalle Heavy Metal spielen könnten. Er guckte etwas verdutzt, sagte allerdings zu. Aber maximal 3 Songs und zu Ende der Pause ist Ruhe. Abgemacht. Der Pausengong schlug. Wir bretterten los. Die Schüler rissen die Augen auf. Mitten in ihrer Pausenhalle stand in der ersten großen Pause eine Liveband. Beim zweiten Song hüpften die ersten begeisterten und überraschten Schüler herum. Beim dritten Song wurde sogar ein Zuschauer über die Menge getragen und krachte vor uns zu Boden. Nach dem dritten Song rief ich zu meiner Band: Nur noch 2 Minuten, schnell! Wir legten die Instrumente ab und verteilten unsere Flyer, die uns an dem Tag aus den Händen gerissen wurden. Natürlich hatte ich vorher die Presse angerufen und am kommenden Tag war ein halbseitiger Bericht mit einem riesigen Foto von uns in der bekanntesten Tageszeitung der Gegend. Ich denke mal, ich muss nicht erwähnen, dass das Konzert am Abend besser besucht war als jemals zuvor. Ein voller Erfolg. So wird eure Band erfolgreich. Die 5 Erfolgsfaktoren einer Band. Der Erfolg jeder Band ist einmalig. Jede Erfolgsgeschichte eines Musikers enthält individuelle Ideen und Vorgehensweisen. Und doch lässt sich ein Muster erkennen, das erfolgreiche Bands auszeichnet. Bei jeder erfolgreichen Band lassen sich 5 Dinge beobachten. Das beste Team gewinnt. Passende Inhalte inklusive Innovationen, Qualität, Massenwirkung und Kontinuität. Im Folgenden könnt ihr hören, was ich damit genau meine, und ihr erfahrt, worauf es ankommt.